Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wissen Sie, wie viel Ihr Kollege, Ihr Nachbar oder Ihr Chef verdient? Das scheint ein Thema zu sein, über das nicht so gern oder überhaupt nicht gesprochen wird. Deshalb lassen Sie uns heute über Geld reden. Wir sprechen offen über Geld mit der Psychologin und Geldversteherin Elisabeth Heckel. Und liebe Elisabeth, warum ist es eigentlich so, dass wir uns so schwer tun, über Geld zu reden? Warum ist es ein Tabuthema?
Also zum einen kriegen wir das ja mit durch das, was unsere Eltern uns vorleben. Und da kennen wir alle so Sprüche, über Geld redet man nicht. Zum anderen ist Geld eben nicht nur eine nüchterne Zahl, sondern höchst emotional besetzt. Also Geld ist Teil meiner Identität, meines Selbstwertes. Also ich werte mich auf, ich kriege mehr Geld als andere, vergleiche mich mit anderen. Dann kann Geld aber auch mit Schamgefühl behaftet sein. Oh Gott, warum verdiene ich so viel Geld für das, was ich hier mache? Oder ich habe es einfach Glück gehabt im Leben und andere schuften so schwer. Und Geld ist auch immer mit der Gefahr verbunden, wenn ich drüber spreche, dass Neid auftaucht. Das heißt, dass in einer Freundschaft, wenn wir alle Karten auf den Tisch legen, die mich jetzt plötzlich neidvoll angucken oder Erwartungen haben, du musst jetzt immer auslegen oder du musst uns hier was spendieren. Also insofern sind da gewisse Ängste dran und deswegen redet man auch nicht offen über Geld.
Was wir aber auch schon beobachten können, es fängt so langsam an, sich zu verändern. Die Generation der 30-Jährigen ist bei dem Thema durchaus offener. Zum Beispiel hier auch Resa.
In meiner Generation, jetzt mit Anfang, Mitte 30, spricht man doch schon ein bisschen offener als vielleicht die ältere Generation. Da ist es, glaube ich, noch so ein Tabuthema. Aber wenn man jetzt andere Länder wie Skandinavien zum Beispiel vergleicht, es gibt ja eine Tabelle, was sehr offen, öffentlich ist, wo jeder halt Zugriff hat, um zu sehen, wer was verdient. Das finde ich sehr transparent, ja.
Diese Transparenz würde uns auch gut tun, weil wir dadurch wirklich auch einiges bewegen könnten.
Genau, also man sieht das ja bei Generation Z oder jetzt Generation Y, dass da mehr Transparenz ist. Der Vorteil ist, wenn ich über Sachen rede, dann kann ich auch gegenseitige Erwartungen abklopfen oder ich kann auch mehr Gerechtigkeit in bestimmte Themen bringen. Stichwort Gender Pay Gap, was wir nach wie vor haben, wir sind bei knapp 20%, 18% ist es, glaube ich, was Frauen weniger verdienen als Männer im Durchschnitt. Und das entsteht ja vor allem, weil ich nicht weiß, was verdienen denn die anderen, was ist denn noch möglich? Und auch unter Kollegen wird ja nicht so offen über Geld gesprochen. Das ist ja ein häufiges Thema. Ich bin viel länger dabei und kriege aber weniger, weil die Nachgekommenen, war man froh, dass man Menschen bekommen hat, die bekommen deutlich mehr. Und daraus entsteht Ungerechtigkeit. Das ist dann wieder die Gefahr, wenn man es offenlegt. Auf der anderen Seite, wenn man es transparent machen würde im Unternehmen, hätte man mehr Gerechtigkeit und Zufriedenheit.
Für viele immer noch ein Tabu, wie viel man verdient, was man sich zur Seite gelegt hat. Wie kriege ich den Dreh, dass ich leichter über Geld rede? Hast du da so 3 gute Tipps?
Also es geht ja in verschiedene Richtungen. Das eine ist ja, dass ich mal hören will, wie sind andere so aufgestellt, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, wo stehe ich. Hier hätte ich so den Tipp, nicht nach nackten Zahlen zu fragen. Das wäre wie so ein Überfall, wie viel verdienst du? Genau, wobei, wenn ich vorpresche und sage, na, ich verdiene meine 3.500 im Monat, wie ist denn das bei dir, mehr oder weniger, dann hätte ich so einen Anker gesetzt und die andere Person könnte sich orientieren. Ich finde ganz spannend, mal zu fragen, was verknüpfst du denn damit? Das könnten dann eher Fragen sein, wie viel Geld brauchst du, damit du dich sicher fühlst? Also wie viel Geld brauchst du unterm Kopfkissen, 20.000 Euro, 10.000 Euro, damit du ruhig schlafen kannst? Oder was bedeutet das Geld für dich? Oder wie viel packst du für die Altersvorsorge zur Seite? Oder wie kommst du mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten zurecht? Und dadurch erstmal so einen langsamen Einstieg ins Geld zu finden. Oder wie stehst du zu Schulden? Das ist ja auch so ein eher Tabuthema, wobei sich da auch was ändert mit der jüngeren Generation. Und der andere Punkt ist, Aufklärung in Sachen mit Geld zu betreiben. Also wie können Kinder lernen, mit Geld umzugehen? Das geht wunderbar übers Taschengeld, aber denen dann auch helfen, das einzuteilen, dass es nicht gleich am ersten Tag, wo ich Taschengeld bekommen habe, für Süßigkeiten und Softgetränke ausgegeben wurde, sondern dass die von Anfang an lernen, zu überlegen, wofür gibst du es aus und brauchst du das denn überhaupt? Und mein letzter Punkt, was ich wichtig finde, ist, dass man auch lernt, wie funktioniert Geldanlage? Also wie viel sollte ich Tatsache zur Seite packen? Wie gebe ich mit meinem monatlichen Budget gut um, dass es langfristig Sicherheit mir gibt und gleichzeitig auch ich im Hier und Jetzt meine Lebenshaltungskosten decken kann und Spaß habe? Und hier ist auch nochmal spannend, wir haben immer noch so Rollenklischees, Männer, Frauen. Männern wird eher zugesagt, dass sie mit Geld umgehen können und Frauen nicht, was natürlich Quatsch ist und sich zum Glück auch ändert. Und da wäre auch wichtig, sich zu belesen. Und das kann man ja heutzutage wunderbar. Also Bücher lesen, so soziale Medien, da gibt es ja viel Information.
Volkshochschule, kann man den einen oder anderen Kurs machen. Also da gibt es wirklich einige Angebote. Glaubenssätze über Geld, die sind oft negativ. Wie schaffen wir das, diese Glaubenssätze in etwas Positives umzuwandeln? Erstmal müssen wir den Dingern doch erstmal auf die Spur kommen.
Genau, der erste Schritt ist erstmal, sich dessen bewusst zu werden, welche Wirkmacht solche Glaubenssätze dann haben. Wie zum Beispiel der allbekannte, über Geld spricht man nicht. Das kann mir natürlich total auf die Füße fallen im wahren Leben, wenn ich mich nicht traue, nach mehr Geld zu fragen oder mich um meine Finanzgeschichten selber zu kümmern. Also erster Schritt, mach's dir bewusst. Das kann ich, indem ich in mich reinhorche. Was geht mir denn da so durch den Kopf? Was sagt meine innere Stimme? Das kann ich natürlich auch, indem ich mir einen Sparringspartner suche, mit einer Freundin mich darüber austausche oder mir einen Coach an die Seite hole, um darüber zu reflektieren. Und wenn ich das dann offengelegt habe, dann empfehle ich immer so einen Realitätscheck. Ist das wirklich so und hat das wirklich nur Vorteile oder welche Nachteile bringt das mit sich, wenn du nicht drüber redest? Und dann kann man daran arbeiten und es umformulieren. Und wenn man jetzt im Hinblick auf Gehaltsverhandlungen schaut, dann kann das sowas sein, ich bin es mir wert, oder wenn ich mich trauen möchte, über Geldanlagegeschäfte zu sprechen, dann könnte ich auch sowas sagen, Geld ist Unabhängigkeit, Geld bedeutet für mich Freiheit, dass ich mich selber ermutige, dass ich mich überhaupt erstmal mit dem Thema auseinandersetze.
Ich habe gelesen, 40% der Berliner haben noch nie nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Wie gehen wir denn da jetzt am besten vor, um mehr Geld für uns rauszuschlagen?
Also der Haupttipp ist, Emotionen rausnehmen. Man denkt ja so, oh Gott, das darf man nicht und ist ja unverschämt. Aber das ist ja Quatsch, weil wir gehen ja arbeiten, damit wir Geld kriegen. Also der Deal ist ja Arbeitsleistung gegen Geld. Und jetzt kommt's. Ich sollte mir natürlich vor so einem Gespräch überlegen, warum habe ich denn mehr Geld verdient? Also wo bin ich denn besser geworden? Bringe ich denn mehr Arbeitsleistung? Ich kriege das beste Kundenfeedback, ich habe die höchste Stückzahl, bei mir sieht es immer besonders blitzeblank aus, dass ich sowas im Vorfeld sammle. Und dann spreche ich meine Chefin oder meinen Chef an. Ich würde gerne mal über meine Perspektiven reden oder auch über Geld. Man nimmt macht einen Termin und bringt dann die Argumente vor. Hier ist noch ein Zusatztipp, dass ich mir im Vorfeld überlege, was ist denn, wenn es nicht wirklich in Zahlen mehr ist, also Geld, also brutto-netto, sondern vielleicht kann ich Dienstwagen, gibt es heutzutage immer noch, oder Handy, Jobticket, oder, ja. Handy, also so andere Sachen, wo andere Budgettöpfe zur Verfügung stehen. Also mich breiter aufstellen. Und dann wäre hier auch so ein Tipp mit dem Glaubenssatz, ich bin es mir wert, ich darf nachfragen. Und was könnte denn schlimmstenfalls passieren, außer dass ein Nein ist eigentlich sogar empfehlenswert loszulegen, weil das ist so, als ob man den Stein ins Rollen bringt und man fragt ja dann irgendwann nach, selbst wenn du vertröstet wirst und fragst dann im halben Jahr nochmal nach.
Gibt es sowas auch wie No-Gos? Also Argumente, die ich auf keinen Fall anbringen darf.
Ja, also was Chefin nicht so gerne ist doch, ich bin dran, ich finde das ungerecht. Ja, also Arbeitsleistung gegen Geld, wieso hast du es verdient? Und sich mit dem Kollegen oder der Kollegin zu vergleichen, kann funktionieren. Also gerade wenn meine frische Kollegin den gleichen Job macht oder vielleicht sogar langsamer ist als ich und trotzdem mehr verdient, dann kann man das schon mal anbringen. Aber wenn es da keinen Unterschied gibt in der Arbeitsleistung, beziehungsweise vielleicht die Kollegin besser und schneller ist, dann kann das auch nach hinten losgehen.
Sie werden da sicher auch schon so Ihre Erfahrungen mitgemacht haben mit Geld und Beziehungen, Partnerschaften, egal ob es um Miete geht, Rechnung im Restaurant, den Einkauf. Das kann schon mal auch zu Streit und Diskussion führen, auch wenn man eigentlich alles abgesprochen hat, wie bei Gilbert.
Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Wir haben ein Whiteboard, auf dem man dann eine Liste führt, wer wie viel eingekauft hat. Und dann ist es schon dazu gekommen, natürlich, dass man sich so denkt, okay, die Person hat sich jetzt nur Chips und Schokolade geholt. Also in dem Fall ich. Muss man das jetzt auf die Liste schreiben? An welcher Stelle begeht eine andere Person Hinterziehung? Ja, da kommt es schon schneller, als man möchte, zu Misstrauen.
Elisabeth, wie kriegen wir denn da am besten die unterschiedlichsten Wünsche unter einen Hut?
Also hier ist mein erster Tipp, reden, miteinander reden. Man muss sich das so vorstellen, wenn zwei Leute eine Beziehung eingehen, dann ist das so, als ob Menschen aus zwei unterschiedlichen Ländern aufeinandertreffen. Und je nachdem, wie in meinem Elternhaus mit Geld umgegangen wurde, wie offen oder wie großzügig oder wie vorsichtig, mache ich das ja auch. Und das bringe ich in die Beziehung mit. Und da kann man nicht erwarten, erwarten, dass das sofort funkt und jeder gleich weiß, ach, du gibst Geld für Chips aus beispielsweise. Ich finde das ganz furchtbar. Also darüber reden ist total hilfreich. Und das mit dem Whiteboard ist schon mal ein erster guter Schritt. Und dann könnte man ja überlegen, was von den Ausgaben übernimmst du von deinem Taschengeld, setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, und was nehmen wir aus der Gemeinschaftskasse? Gibt ja viele Paare, das wäre ja auch ein Tipp, dass man schaut, das ist unsere Gemeinschaftskasse, aus der bezahlen wir so Grundkosten und alles andere ist dann dein persönliches.
Paul hat in seiner Beziehung, weil du es gerade ansprichst, wie man das am besten aufteilt, auch eine Strategie gefunden, mit dem Geld in seiner Partnerschaft umzugehen, was aber das Ganze trotzdem nicht so einfach macht.
Geld ist einfach nur Geld. Geld ermöglicht viele Dinge und für Geld gehen wir alle viel hart arbeiten. Aber am Ende des Tages ist Geld für mich zum Teilen da. Und in den Beziehungen, gerade die ich führe, ist es so, dass wir ziemlich viel darauf achten, dass sich das die Waage hält. Manchmal ist es nur so, dass dieser Drang, das auszugleichen, ein bisschen zu stark ist, dass man da sehr drauf achtet und nicht dabei entspannen kann, weil Geld schon ein sehr anstrengendes Thema ist. Vor allen Dingen in der Partnerschaft, wenn man halt nun mal teilt. Aber es ist trotzdem irgendwie auch süß, dann dem anderen zu sagen, hey, mach dir nicht so einen Kopf, du bist mir nichts schuldig oder so.
Dabei muss man doch nicht immer halbe-halbe machen, ja, wenn der eine gerade mehr verdient.
Ja, aber da sieht man wieder, wie stark Geld auch mit Wert, Selbstwert verknüpft ist. Und hier könnte man zum Beispiel als Lösung auch gucken, Mensch, ich verdiene den Betrag X und du vielleicht nur halb so viel oder drei Viertel. Und dass man dann prozentual die Gesamtkosten aufteilt. Das wäre so eine Möglichkeit. Weil Geld zu geben ist die eine Sache, aber ich kann mich auch schlecht fühlen, wenn ich nicht so viel dazu beitragen kann. Das kann auch Beziehungen erschweren, Tatsache.
Was machen wir eigentlich, wenn wir in Freundschaften unterschiedlich viel Geld haben, wenn sich der eine mehr leisten kann als der andere? Wie kann ich da am besten mit umgehen? Die Frage gebe ich gleich weiter an unsere Expertin und Geldversteherin Elisabeth Heckel. Was kann ich dann tun? Wie kann ich da am besten mit umgehen?
Das kann Tatsache zu Schwierigkeiten führen, weil je mehr Geld ich habe, desto mehr Möglichkeiten bieten sich mir auch. Ich kann öfter ins Konzert gehen, ich kann weiter reisen, ich kann länger verreisen. Vielleicht muss ich auch gar nicht mehr arbeiten und habe dadurch mehr Freizeit. Und wenn ich eben weniger verdiene, kann ich da nicht unbedingt mithalten. Also ich kann mir bestimmte Restaurantbesuche dann gar nicht leisten. Und entweder versuche ich mitzuhalten und gehe dabei selber ins Minus, mache Schulden, was nicht zu empfehlen wäre, oder ich spreche es aus. Und hier sieht man wieder, dass Geld ganz eng mit dem Selbstwertgefühl verknüpft ist, weil das kann durchaus zu Schamgefühlen führen, dass ich meiner Freundin sage, du, ich kann mir das gar nicht leisten, das passt so für mich nicht. Wobei richtig wäre es, denn wenn das wirklich eine Freundschaft ist, eine Freundin ist, dann wird sie auch sagen, na, dann treffen wir uns halt zum Picknick im Park, dann kriegen wir das halt so hin und wir müssen nicht nach Ibiza reisen.
Mhm. Unter Freunden ist es auch so, wenn der eine finanzielle Probleme hat, dann hilft man da auch schon mal aus. Und das hat auch der David gemacht. Allerdings hat der da keine so guten Erfahrungen mitgemacht.
Ich habe meinem Freund meinen Porsche verkauft und ich habe das Geld nie bekommen, die Hälfte davon. Aber würde ich jetzt auch nicht nochmal machen.
Und das haben Sie dann verziehen oder was ist passiert?
Einfach nicht mehr mit dem geredet.
Haben Sie auch nie eingefordert?
Ja, der hatte dann kein Geld mehr irgendwann und ich habe einfach andere Sachen gemacht. Ich habe dann nicht mehr in Berlin gewohnt und so und das war mir einfach egal irgendwie. Also ich habe mich geärgert, ich habe mich richtig geärgert und dann irgendwann nicht mehr.
David hat mit unserer Reporterin Miriam Kräuter gesprochen. Ja, also schwierig, da ist wieder diese Hemmschwelle da.
Genau, und
traut
hier steht
sich
die Beziehung
nicht,
ein Stück weit im Weg.
Also anzusprechen, ja.
Genau, spreche ich meinen Freund jetzt darauf an, hey, du schuldest mir noch Geld, weil rein sachlich, objektiv ist das ja der Tatbestand und man könnte es sicherlich einklagen, aber das geht dann wieder zulasten der Beziehung, die ja in der Tatsache auch auf Vertrauen basiert. Und deswegen ist es so schwierig, in Freundschaften größere Beträge zu verleihen oder größere Dinge zu verkaufen, wie wir das jetzt hier mit dem Porsche hatten.
Deswegen weil man immer riskiert auch, dass die Freundschaft daran kaputt geht.
Genau.
Interessant zu hören, was Sie dazu sagen, ob Geld glücklich macht oder nicht.
Geld macht glücklich, aber gesünder ist wichtiger.
Natürlich macht es vielleicht ein bisschen freier, man hat mehr Möglichkeiten auch, aber im Grunde macht es eigentlich nicht glücklich.
Warum macht Geld nicht glücklich? Weil viele andere Dinge im Leben zählen als Geld. Gesundheit, Familie, Liebe, das ist wichtiger als Geld.
Liebe Elisabeth, wie ist denn das jetzt mit Geld und glücklich sein? Welchen Einfluss hat das auf mich, auf mein Leben?
Ja, eine sehr facettenreiche Frage. Also grundsätzlich kommt es darauf an, wofür ich das Geld ausgebe. Zum Beispiel weiß man inzwischen, dass der Glückseffekt viel größer ist, wenn ich das Geld in Erlebnisse und gerne mit anderen Menschen investiere, als mir materielle Sachen anzuschaffen. Das gibt so einen kurzen Kick, so einen kurzen Dopaminausstoß und dann liegt das technische Gerät, das X-te, in der Ecke. Also viel schöner ist es, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, was übrigens Glücklichkeitsfaktor Nummer 1 ist, weil ich kann mich später daran erinnern, ich habe was, wo ich mit anderen darüber lachen kann. Und Vorfreude auf sowas schürt auch extrem Glück. Das andere wäre natürlich, wie viel verdiene ich? Also auch da gibt es Studien, die zeigen, dass meine Lebenszufriedenheit mit dem Anstieg meines Jahreseinkommens auch steigt. Da gab es ja diese magische Zahl 80.000 Euro beziehungsweise 75.000 US-Dollar Jahreseinkommen. Und da hat man irgendwann gesagt, bis dahin steigt die Zufriedenheit an, dann gibt es einen Knick, keinen Mehrwert. Aber inzwischen weiß man, dass ob ein zunehmendes, ein steigendes Jahreseinkommen zu mehr Zufriedenheit führt, auch davon abhängt, wie ich so im Leben unterwegs bin. Das heißt, jemand, der an sich schon eher unglücklich ist, wird auch keine Zunahme an Zufriedenheit haben, je mehr er verdient. Da hört es dann Tatsache bei Pi mal Daumen jetzt 90.000 Euro auf. Wenn ich aber grundsätzlich glücklich und zufrieden im Leben bin, dann habe ich einen Anstieg, der geht auch über 100.000 Euro Bruttojahreseinkommen hinaus. Mhm. Soll heißen, also echtes Glück kann mir auch Geld nicht verschaffen. Also insofern stimmt es auch, was die Hörerinnen und Hörer hier gesagt haben. Geld allein ist es nicht. Es kommt darauf an, wofür gebe ich es aus. Und es gibt Sachen, die noch wertvoller sind, als nur Geld zu haben.
Aber welche Rolle spielt denn dabei, also bei der Beantwortung der Frage, ob Geld glücklich macht oder nicht, dann auch der finanzielle Background? Also wenn ich weiß, ich habe hier 6.000 Euro angespart, dann würde ich doch die Frage ganz anders beantworten, als wenn ich mit 3.000 Euro in den Miesen bin.
Genau, das muss man auch noch berücksichtigen. Das geht natürlich zum einen darum, wie viel verdiene ich jeden Monat, wie viel kann ich mir leisten. Aber ein sehr viel wichtigerer Punkt ist natürlich auch die finanzielle Sicherheit. Also wie bin ich abgesichert für Notfälle, für Krisen. Wenn ich da natürlich ein größeres Polster habe, habe ich auch eine höhere Grundzufriedenheit oder ein höheres Grundsicherheitsgefühl. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich noch so viel verdienen? Ich brauche da mein Sicherheitsnetz. Das ist schon ein sehr wichtiger Punkt.
Zum Schluss, liebe Elisabeth Heckel, noch die Frage, wie können wir unser Geld denn am allerbesten aufteilen?
Also da hat sich das sogenannte Drei-Konten-Modell bewährt. Das bedeutet, dass ich das, was ich monatlich bekomme, aufteile. Als erstes müssen natürlich die fixen Kosten, sowas wie Miete, Strom oder vielleicht auch Kreditraten bezahlt werden. Dann sollte ich immer auch was zur Seite packen für schlechtere Zeiten oder auch für die Altersvorsorge. Auch gerne kleine Beträge sparen, weil der Zinseszinseffekt führt dann dazu, dass sich das vermehrt. Und dann sollte ich mir auch immer noch drittes Konto was übrig behalten für den Spaß und die Freude im Leben. Weil nur arbeiten macht ja dann unglücklich, aber alles Geld zu verprassen ist auch nicht gut, sodass man da eine gute Aufteilung hat. Und hier ist ganz wichtig, regelmäßig mal so ein Haushaltsbudget zu checken, also das schwarz auf weiß zu machen.
Für was ich was überhaupt ausgebe.
Genau, dass ich mir einen Überblick verschaffe, damit ich immer die Kontrolle über meine Finanzen habe und steuern kann, was gebe ich für was aus.
Die Expertin heute zum Thema Geld. Wir hoffen, Sie konnten einiges für sich mitnehmen und trauen Sie sich ruhig. Sprechen Sie offen über Geld. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.